Angenommen, es kündigt Besuch bei dir an und du investierst dich mit ganzer Leidenschaft für eine gute Begegnung und einen guten Gastgeber zu sein. Geht mal schnell durch, was alles vorbereitet. Vielleicht putzt du die Wohnung. Zumindest, wenn die Schwiegermutter kommt. Kaufst gute Esswaren. Und ein gutes Dessert darf auch nicht fehlen. Der grosse Moment kommt und du begleitest deine Gäste an die Festtafel, an einen schön deckten Tisch mit dem Goldrandgeschirr, wo du sonst eigentlich nie brauchst, weil man es nachher muss von Hand abwaschen. Doch auch Schreck, wo der Festtagsbraten auf den Tisch kommt, stellt sich raus, deine Gäste ernähren sich vegetarisch. Was für ein Reinfall, und ich meine nicht den Schaffhausen. Was für ein Reinfall. Schade für alles Engagement, für deine Leidenschaft, wo irgendwie nicht ganz zum Ziel kommt. Vielleicht honoriert man deine gute Absicht. Übrigens, nicht gerade so dramatisch, haben wir es ein bisschen eingeübt mit der Lisa, die bei uns zu Gast war. Wir mussten manchmal ein bisschen umdenken, was das Kochen und Essen betrifft. Wir haben in der Predigt vor den Ostertagen, auch am Sonntag, wo der Bezirksversammlung über die Leidenschaft nachdenkt, wo Gott hat, um uns Menschen zu erreichen. Sein offenes Herz, seine offenen Türen, die er hat für uns. Wir haben gehört, dass Gott selber leidenschaftlich ist, um uns Menschen zu retten, dass er mit uns will leben. Wir haben aber auch über ein paar Hindernisse nachgedacht, die unsere Leidenschaft bremsen können oder das Licht auslöschen, Gefahr besteht. Und ich habe dort ein Lied zitiert, als ein Gebet, das wir aufnehmen dürfen. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Weil wir Leidenschaft nicht einfach rausdrücken können, wie der Saft der Zitrone, sondern es immer wieder für mich ein Gebet ist, weck die Leidenschaft, erhalt sie, schaff sie du. Wie bei der Schöpfung, red du und es wird. Aber Leidenschaft allein führt nicht immer zu sinnvollem Verhalten. Das können wir manchmal an leidenschaftlich verliebten Menschen sehen. Leidenschaft allein führt manchmal nicht nur zu sinnvollem Verhalten. Und was bei den Verliebten darf sein, dass alles raus will, das ist richtig. Aber wir werden heute darüber nachdenken, wenn wir die Leidenschaft haben für Jesus, wenn wir das Feuer haben, wo Jesus in uns anzündet, wenn wir also das letzte Mal über das Warum sollen wir auf Menschen zugehen, warum bewegen uns die Menschen um uns herum, dann wenn wir heute ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie können wir denn mit ihnen unterwegs sein. Wie können wir sie denn gewinnen für das Beste, für das einzig wahre Evangelium, das es gibt? Im Einstiegsbeispiel wäre das recht einfach, wenn ich leidenschaftlich gastfreundlich bin. Das ist das Warum. Werde ich mich vermutlich mit den Gewohnheiten von meinen Gästen auseinandersetzen und vielleicht sogar fragen, was isst du gern? Oder ich frage manchmal umgekehrt, was hast du überhaupt nicht gern? Nicht, dass ich Röseli Köhl kochen und die anderen wollen gerade wieder gehen. Wenn ich leidenschaftlich bin und ich mich frage, wie kann ich das jetzt leben, würde ich wahrscheinlich gern Rücksicht nehmen auf das, was mein Gegenüber Freude hat. Und Leidenschaft als Gemeinde, als Kirche mit Mission, da merken wir, ein Auftrag allein langt noch nicht aus. Aus einer missionarischen Leidenschaft kann auch etwas Kontraproduktives entstehen, wenn uns Sensibilität fehlt für die Menschen, die man begegnet. Ich bin überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber es gibt eine Art, wo man an die Bibel auch um die Ohren schlagen könnte, aus blauen Flecken gibt. Das ist so eine Unsensibilität. Dass Gott dann manchmal gleich etwas Grossartiges daraus macht, ist ein Geheimnis und das tröstet mich. Aber aus der Leidenschaft für Jesus, die soll uns animieren, darüber nachzudenken, wie können wir denn unseren Auftrag leben? Wenn eine Veranstaltung in einem muffigen Saal ist, übrigens, wir haben gelüftet, hier stinkt es nicht. Aber wenn eine Veranstaltung in einem muffigen Saal ist, mit schummrigem Licht, mit unbequemen Killenbänken, kann die Verkündigung noch so wahr sein, es macht es eher schwer, um dabei zu bleiben. Gott schenkt es und wirkt es trotzdem immer wieder. Ich bin so dankbar. Weil die Leidenschaft von Gott hinter der Sendung steht. Aber es hilft uns, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir denn das Leben, wo wir den Auftrag haben. Ich habe für mich ein unerwartetes Aha-Erlebnis gehabt am Willow-Kongress. Ich habe vieles erwartet und mich darauf gefreut, aber das habe ich nicht erwartet. Im Rahmen von dieser Veranstaltung, wo ich war, ist eine junge Frau auf der Bühne, sie hat so 70er Jahre Jeans, Einteiler, overall angehabt. Und ich habe gedacht, was ist das für ein junges, oberflächliches Girl, das hier auf die Bühne kommt? Was will die echt sagen? Und dann hat sie angefangen zu erzählen und ich habe gemerkt, ich bin auf dem falschen Dampfer, nicht sie. Ich muss umkehren in meinen schlechten Gedanken über sie, wo ich denke, was will denn die schon sagen? Und sie redet, und ich muss Buße tun über meine Oberflächlichkeit, die ich ihr unterstellt habe. Sie hat eine Gemeinde mitgegründet und sie hat Sätze gesagt, ich habe mir die nie noch aufgeschrieben. Aber die sind gesessen in meinem Leben. Sie redet über ihren Weg zu Jesus. Sie redet über das, was Gemeinden sollen unbedingt behalten, nicht sollen verändern am Evangelium. Aber sie redet auch davon, dass sie sagt, wenn wir das Anliegen haben, Menschen zu erreichen, und sie redet von jungen Menschen, wenn wir das Anliegen haben, junge Menschen zu erreichen, was sind wir bereit aufzugeben von dem, was uns lieb und wichtig ist, damit die Jungen gern zuhören. Und wir werden hineinschauen, hineinhören in das Video. Sie redet Hochdeutsch, für uns Schweizer manchmal ist es ein bisschen schnell. Darum habe ich im Groben gesagt, einmal, ich will richtig, dass es geht. Ich will mit euch drin hineinhören, weil es mich sehr betroffen gemacht hat. Wir hören miteinander ein.
Was für mich den Unterschied gemacht hat, war gar nicht so den Input, den ich bekommen habe am Anfang von dem Glaube. Das war mir auch viel unangenehm. Aber diese Atmosphäre, wie Menschen miteinander umgehen, das war für mich neu.
In der jetzigen Generation, gerade bei den jungen Leuten, begegnen mir sehr, sehr viele, die einen großen Hunger haben danach, dass Menschen Jesus kennenlernen. Da ist eine hohe Leidenschaft und da ist eine große Suche nach Authentizität. Da will man nicht so sehr die Show, auch wenn es mal bunt und laut sein darf. Da will man Echtheit, man will auch Wahrheit. Also begegne ich Menschen, die mir etwas vermitteln, die mir etwas zeigen davon, was wirklich zählt im Leben.
Ich bin super lange super skeptisch gewesen. Also ich hatte eine bisschen schwierigere Phase, so zwischen 13 und 16, wo ich nicht so besondere Beziehungen gepflegt habe und viel Alkohol getrunken habe. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das mir nicht gut tut und dass ich da raus muss. War aber auch sehr alleine in dieser Zeit. Ich hatte dann einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich habe keine Ahnung, ob es dich gibt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich gebe dir einfach meine Chance. Habe dann noch ein bisschen Bibel gelesen, angefangen damit und gebetet und eben Glaube gelebt. Und hatte das Gefühl, ich bin dadurch so geheilt worden. Also ich bin so angekommen und ich habe so Kraft getankt. Und genau, habe in dieser Jugendarbeit voll das Gefühl gehabt, gesehen zu werden. Und ich habe dann mit der Zeit entdeckt, dass Kirche mehr ist als das, was ich immer dachte. Also mehr ist als ein Gebäude, in dem Gottesdienst gefeiert wird. Und ich habe Kirche und dann auch später in Magdeburg, nochmal auf eine neue Art und Weise, als innovativ und bunt und laut und multikulturell, aber auch sehr ruhig und andächtig erlebt. Das war sehr schön zu merken, dass Kirche auch bedeutet, feiern zu dürfen, Party zu machen, mit Leuten im Gespräch zu sein, Gemeinschaft zu leben, gemeinsam zu beten. Wir haben diese Power. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Also, er muss wirken. Und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Und wir haben auch so viele Fails gehabt. Also, wir sind auch so gescheitert an manchen Punkten. Wir haben Flyer gedruckt und wir waren bei allen Schulen, wo Teens in dem Alter oder in der Altersspanne gewesen sind. Wir haben bestimmt, ich weiß nicht, 500 oder 600 Flyer verteilt. Es kam keine einzige Person. Keine einzige Person. Und wir waren schon so ein bisschen frustriert und haben uns aber auch gefragt, ist das nicht das richtige Medium gewesen? Und dann hatten wir ein einziges Mädchen, das wir über die Connection von dieser Nachbarschaftsgemeinde, von Stadtlicht bekommen haben. Und wir waren uns im Nachhinein so sicher, die kommt nie wieder. Heute ist die eine von unseren aktiven Teams. Den Inhalt, den wir haben und den wir auch schon vor vielen, vielen Jahren hatten, der ist gut so. Und der hat ein Fundament. Und ich wünsche mir, dass wir den beibehalten. Also, dass wir keine Kompromisse im Wort machen oder mit dem Wort machen. Weil das ist, was Frucht trägt. Wir brauchen das nicht verschaffen. Wir brauchen das nicht umdenken. Jesus hat uns das so gegeben. Wir haben gelernt, das auszulegen auch. Damit dürfen wir arbeiten. Ich wünsche mir, dass wir das drumherum, die Räume drumherum, so gestalten, dass Leute ihr Herz öffnen können, um das zu hören, was uns vorgegeben ist. Und ich sehe, dass wir alle die Sehnsucht haben, oder fast alle die Sehnsucht haben, viele von uns die Sehnsucht haben, junge Menschen zu erreichen, zu zeigen, was für ein Schatz Kirche mit sich bringt. Ich sehe aber im Gegenzug auch ganz arg, dass wir oft wenig Bereitschaft haben, das zu verändern, was wir gerade nehmen.
Es berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich es höre, wenn ich es sehe. Kira sagt, Miss Germany übrigens 22, viele Gemeinden wollen junge Menschen in ihrer Gemeinde. Viele Gemeinden wollen junge Menschen erreichen. Aber sie sind nicht bereit, nur an einem Ort Veränderung zuzulassen, bei dem, was ihnen lieb und wichtig ist. Ich muss manchmal ein bisschen nach Luft ringen, wenn ich so etwas höre. Was sind wir bereit auf dem Weg vom Wie erreichen wir Menschen? Aufzugeben, nicht im Inhalt, sondern in der Form, wie man auf Menschen zugehen. Was sind wir bereit aufzugeben? Vielleicht den gewohnten Sitzplatz? Vielleicht den lieb gewordenen Wandbehang? Die ehrwürdige Kanzel? Die Lieblingslieder, die nach 1970, 1980 tönen und bereits 40 Jahre alt sind, doppelt so alt wie die jüngsten Jungen hier inne. Das beschäftigt mich. Nicht als Vorwurf, aber es beschäftigt mich. Bin ich bereit, lieb geworden, aufzugeben, damit man Menschen können erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Nicht erst, wenn sie darum bittet. Nicht erst, wenn sie sagen, du, warum ist das Möbel da, wo du davon predigst. Sondern es aufzugeben, damit sie sich angenommen, wahrgenommen, wohlfühlen. Wenn ich leidenschaftlich, gastfreundlich bin, gehe zum Eingangsbeispiel zurück nach dem Warum. Warum evangelisieren wir? Warum haben wir einen Auftrag? Weil Gott leidenschaftlich ist. Wird es mir wahrscheinlich zur Gewohnheit machen, mich mit der Vorliebe von meinem Gegenüber auseinanderzusetzen? Eben Röseliköl oder Sojaschnitzel oder Säulischnitzel. Und ich werde beim Kochen vermutlich so viel ich eben kann, Rücksicht zu nehmen. Und nicht erst dann, wenn mir jemand sagt, du komm, das ist sie im Fall nicht. Ich möchte gerne einen unlängst schon mal zitierten Bibeltext lesen, weil es für mich ein Kernbibeltext ist, wenn es darum geht, wie kommen wir mit Menschen ins Gespräch. Und es ist eine Geschichte von Paulus. Darum steht er schon hier, der Paulus. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 17 ein bisschen in Auszug ab Vers 16. Während Paulus in Athen auf die beiden wartete, er wartet auf Missionare, die kommen, war er im Innersten empört, weil die Stadt voller Götzenbilder war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit Leuten auf dem Marktplatz. Darunter waren Philosophen verschiedener Richtungen. Mit ihnen diskutierte er. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkündigen. Paulus hatte nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Dann mache ich einen Sprung, Vers 22. Paulus trat in der Mitte des Areopags auf und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr wichtig ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städte angesehen. Dabei habe ich einen Altar entdeckt mit der Inschrift für den unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Und ich springe nochmal bis Vers 32. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus und andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben, darunter Dionysius, der dem Areopag angehörte, und eine Frau namens Damaris. Was der Paulus da erlebt und wie er reagiert, ist für mich so ein Musterbeispiel von der Kontextualisierung. Ich brauche das Wort einmal. Also, wie, dass wir das Evangelium entsprechend dem Umfeld weitergeben, wo wir drinnen leben, in unserer Kultur. Es gibt ganz viele Subkulturen in unserer Kultur. Lange Haare, kurze Haare, von Kuhila, also vorne kurz, hinten lang und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Kulturen, wie dass wir das Evangelium in unsere Kultur sagen. Und ihm erkennen wir, wie es bedeutsam ist, sensibel für unser Umfeld das Evangelium weiterzugeben, darüber nachzudenken, was haben denn die Menschen besonders gern, wie sprechen wir sie am besten an, dass sie das, wo wir den besten Inhalt haben, möglichst gut verstehen. Eine Bemerkung, ich klammere, ich sage es dann in einer anderen Predigt noch. Viele Menschen, die in eine Gemeinde kommen, die kommen nicht das zweite Mal, weil sie alles verstanden haben, sondern weil sie sagen, da ist etwas, das ich nicht kenne in meinem Leben. Und dennoch sollen wir uns ausstrecken, es möglichst gut zu sagen, in einer Art, die sie annehmen können. Als erstes, was der Paulus in Athen macht, er beobachtet. Der Bär hat auch beobachtet. Ich weiß nicht, ob die Zeitglocken so Götzenstatuen sind in Bern, aber es pilgern auf alle Fälle viele Menschen her, er beobachtet. Er beobachtet, er geht mit offenen Augen durch die Stadt, er nimmt wahr, was passiert, er ist dort, wo sich das Leben der Menschen abspielt. Übrigens, ich frage mich, wo findet heute das Leben der Menschen statt? Gibt es Orte, wo auch wir heute noch mit Menschen über ihr Leben reden? Ich meine nicht, dass wir über Menschen reden, sondern dass wir mit den Menschen über das Leben reden. Das ist ein Unterschied. Gibt es Orte, wo wir mit Menschen über ihr Leben und ihre und unsere Hoffnung reden? Als zweites, was der Paulus macht, er beurteilt, was er sieht. Er ist innerlich erregt. Er ist taube. Er ist hässig. Er ist sauer. Er ist erregt, was er da wahrnimmt. Das lässt ihn nicht kalt. Ich weiß nicht, ob es ein heiliger Zorn war, aber es lässt ihn nicht kalt. Er beurteilt aufgrund von dem, was er in der Bibel kennt. Und vom Maßstab her, Jesus entlarvt er die Götze und sagt, was soll das, die Figuren aus Stein, aus Metall, auch wenn sie ein bisschen Goldschimmer drüber haben. Das Dritte, der Paulus knüpft da, bei dem, was die Menschen beschäftigt. Ich sehe, dass eure Religion wichtig ist. Übrigens, ein Link in die heutige Zeit. Spiritualität ist ganz vielen Leuten heute wichtig. Sie sehnen sich nach Spiritualität. Darum redet Paulus von heidnischen Zuhörern anders wie in der Synagoge. Und das Vierte, der Paulus fordert raus. Auch wenn der Paulus anders redet, redet er das gleiche Evangelium von dem Jesus, der gestorben und auferstanden ist. Und das löst immer Reaktionen aus. Oft erlebe ich, dass es mir Mut kostet, Jesus zu bezeugen von Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kostet es häufig eine Portion Mut, Jesus von Menschen zu bezeugen. Ich frage jetzt nicht, wer es auch noch Mut kostet und soll die Hand aufheben. Aber mir kostet es Mut. Aber es fällt mir noch ringer, zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe oder Jesus zu bezeugen in meinem Leben, wie die Menschen herauszufordern, was willst denn du jetzt mit dem Jesus? Oder was machst denn du jetzt mit dem, was ich dir erzähle? Willst du das auch? Das ist einer der umkämpftigsten Punkte in jeder Evangelisation. Auch dort, wo man Jesus bezeugt, aber dort, wo sich es zuspitzt, willst du das auch? Und manchmal fehlt uns der Mut, dort den letzten Schritt zu gehen. Ich rede von mir. Und vielleicht auch von uns. Vor dem habe ich oft Angst, weil sich dort tatsächlich auch Geister scheiden. Und ich glaube, gerade wir Schweizer mit unserer Neutralität haben dort ein bisschen ein Problem, herauszufordern, Stellung zu beziehen, andere herauszufordern. Was willst du? Willst du den Jesus auch oder nicht? Übrigens, gell, ich predige nicht über das, was ich alles im Griff habe. Sonst wäre ich längst fertig mit Predigen. Sondern ich predige das, was wir hören sollen, wo Jesus uns verändern will. Und mit der Verstehung im innersten Kern vom Evangelium, das provoziert in jedem Kontext. Im jüdischen, im heidnischen, auch im nachchristlichen Kontext, wo wir sind, das provoziert. Bis zum Kreuz, bis zur Karfreitag gehen alle mit. Und es ist nichts Aussergewöhnliches, dass jemand für eine Idee stirbt. Der Nawalny hat sein Leben gelassen. Im Regime von Putin. Für eine Idee. Für seine Vorstellung. Ich nicht kommentieren, ob die gut oder schlecht war. Aber dass jemand sein Leben gibt für eine Idee, das ist dramatisch, aber das ist nicht außergewöhnlich. Aber dass Jesus so verweckt worden ist und den Tod überwunden hat, das ist einzigartig. Aber weil es so ist, und es ist gewiss so, dass Jesus so verstanden ist, können Menschen neue Hoffnung bekommen. Dann muss es doch jedem Menschen weitergesagt werden. Wenn das der Unterschied ist, muss es doch weitergesagt werden. Und der Paulus schafft für mich brillant den Spagat in der Kultur angepasst zu sein. In Athen. Ich sehe, was ihr da habt. Und ihr seid religiös. Aber ich bringe euch den lebendigen Gott, den ihr noch nicht kennt, den ihr offensichtlich noch sucht. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, wie das könnte gehen. Vielleicht ist es ein bisschen intellektuell, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, ich deklariere es gerade. Und vielleicht ist es nicht das, was du mitnehmen musst, vielleicht musst du etwas anderes mitnehmen von der Predigt. Aber vielleicht hilft es einmal als Gedankenanstoss, kontextualisieren, also wie, dass wir auf Menschen zugehen, wie, dass wir die Menschen erreichen können. Mit dem Evangelium kann man in drei Schritten erklären. Das ist ein Professor Doktor, der es aufgeschrieben hat. Ich habe das freundlicherweise bei ihm abfüttert. Aber es ist nicht meine Erfindung. Er sagt, grob gesagt, kann man den Bereich, wo man das Evangelium weitersagt, in drei verschiedene Bereiche aufteilen. Ich fange an mit dem A, das steht in der Mitte. Es ist der Bereich, wo eine Gemeinsamkeit ist zwischen dem Evangelium und unserer Gesellschaft. Wo nicht im Widerspruch ist, wo die Menschen in unserer Gesellschaft etwas akzeptieren, wo man auch in der Bibel findet. Zum Beispiel die Würde von unserem Menschsein. Wie weit das mitgehen, ist eine andere Frage. Das Ideal, dass man Konflikte nicht mit Gewalt lösen soll. Das ist ein biblisches Prinzip, wo auch die heutige Gesellschaft noch einverstanden ist. Weitgehend. Das Konzept von der Religionsfreiheit, dass man frei ist, was man glaubt oder was nicht. Menschliche Grundsehnsucht, das sind Bereiche, wo die Bibel übereinstimmt mit dem, was der heutige Mensch auch noch bejaht. Da gibt es einen zweiten Bereich. Das sind Aspekte, wo im Widerspruch zur Bibel sind. Zum Beispiel, dass Jesus nicht einer von vielen Göttern ist, wo man daran glauben kann, sondern dass es der einzig wahre und lebendige Gott ist. Da gibt es Widerspruch. Und dass es verpönt ist, für den einzig wahren Glauben Werbung zu machen mit Mission und Evangelisation, ist absolut verpönt. Oder du verstehst von Jesus. Und dann gibt es den Bereich vom G. Ich weiß nicht, wieso dass er das nicht C genannt hat. Es ist der Bereich von der gesellschaftlichen Götze. Also das, wo man weh verinnerlicht hat, wo als höchstes Maß ist, wo man arbeitet in der Gesellschaft und den Weg zum Christsein auch verbaut. Bei so Götze sind etablierte, gesellschaftlich sündige Praktiken und Haltungen, wo man sein Herz dranhängt, wo man Licht seinen Glauben schenkt, wo man sich fesseln lässt von diesen Götzen. Bei uns heissen sie nicht mehr gleich wie bei den Griechen und auch nicht wie bei den Römern. Ich habe drei aufgeführt, ich nenne mal eins. Eins von diesen Götzen hat vielleicht etwas zu tun mit diesen Bildchen, die wir sehen von Piers Abordi. Das Konsumieren, Konsumstreben. Konsumtempel, Shoppingcenter sind wieder im Kommen. Ist eine Lebensform, die im Konsum die Erfüllung von unserer Sehnsucht erwartet. Es geht nicht einmal darum, dass das, was ich kaufe, im Zentrum steht, sondern zu konsumieren an und für sich, es ist gerade gleich, was man kauft. Es geht nicht um die neuen Jeans, neue Hemden, die neue Rolex oder was auch immer, sondern um die Aktivität vom Konsumieren ist ein gesellschaftlicher Gut. Anerkannt ist, wer konsumiert. Wer den Konsumentenindex stützt. Naturalismus ist etwas anderes. Ein anderes Beispiel, dass es außerhalb von unserem Denken keine Wirklichkeit gibt. Und die Bibel sagt ganz klar, nicht an Jesus glauben, ist nicht irgendeine Sünde, sondern es ist die Sünde schlechthin. Das Dritte ist, dass es keine Wahrheit an sich gibt, sondern dass jeder Mensch die Wahrheit selber definiert. Und es steht im Widerspruch zu der Bibel. Und es wird angebetet, dass es keine allgemeingültige Wahrheit gibt und wer dort drüber eintrappt, der erfährt die Reaktionen. Der Professor Dr. Bartholomew sagt, die Identifizierung von diesen drei Bereichen helfen uns, in der Gegenwart das Evangelium nachvollziehbarer zu machen, indem dass man beim A ansetzt. Was ist bekannt? Was teilen wir? Paulus in Athen: Ich sehe, dass ihr religiös seid. Ich sehe eure Sehnsucht, ihr sucht Gott. Und das ist das, was in der Bibel auch drin ist. Und Gott sucht uns. Das Zweite, dass man zum Aspekt vom Evangelium kommen, wo Widerspruch auslöst. Ihr sucht zwar Gott, aber ihr sucht einen, wo ihr ihm könnt dienen und nicht einen, wo euch dient. Ihr sucht einen, wo euch dient, statt dass ihr einen sucht, wo ihr ihm könnt dienen. Es lohnt sich vielleicht darüber nachzustudieren, auch wenn wir nicht Professor, Doktor sind. Und wenn es nichts ist, dann tu es auf die Seite. Aber es ist wichtig, dass wir überlegen, wie können wir Menschen in der heutigen Zeit erreichen mit dem Evangelium. Wie können wir reden, dass sie uns verstehen. Verstehen sie noch Auferstehung? Verstehen sie noch Heiligung? Wir müssen nicht alle die Begriffe abschaffen, aber wir müssen sie erklären. Eine gute Kontextualisierung zeichnet sich aus zur Treue zum Evangelium. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. Es geht nicht um eine Anpassung vom Inhalt. Das Evangelium muss das Evangelium bleiben. Das Evangelium ist das Maß, das wir messen. Und nicht der Zeitgeist, oder wie man dem immer sagt. Gefahr, die Verlockung bei der Kontextualisierung ist, dass wir die Schwierigen vom Evangelium unter den Teppich wischen. Ist nicht so wichtig. Hauptsache, du glaubst irgendeinen Gott. Nein, die Bibel sagt etwas anderes. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht einfach abgrenzen. Gute Kontextualisierung zielt auf einen Weg zwischen Abgrenzung und Anpassung, aber es führt nicht zum Rückzug von der Kirche in unser Ghetto, in unser Haus, sondern dass wir rausgehen und in der Form Formen suchen, die wir ansprechen können. Vielleicht hat es etwas zu tun mit Wandbehang, vielleicht hat es etwas zu tun mit Kanzeln, vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass das Einzelne das Ausschlaggebende ist. Auch nicht die Liederkultur. Aber sind wir bereit? Sind wir bereit? Und noch ein weiterer Gedanke. Wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, wo wir gelernt haben, alles kritisch hinterfragen. Wer das nicht gemerkt hat, hat die Corona-Zeit verpasst. Wir haben es doch ganz stark gespürt und wir haben auch miteinander gerungen und haben es nicht immer gut gemacht. Alles kritisch hinterfragen. Gesellschaftlich, religiös, kulturell. Alles hinterfragen, was die jetzt Bern sagen im Bundeshaus, was die jetzt zwei Blaufen sagen im EG, was die im Bär sagen. Wir können die Liste weiter, wir sind uns gewöhnt, alles zu hinterfragen, und das ist nicht schlecht, aber wir sind in einer Zeit, wo man nicht mehr wissen, kann man sich auf etwas verlassen oder nicht. Und die Kehrseite ist, dass man alles kritisch hinterfragt ist, dass wir immer auf der Suche sind und immer latent zweifeln, ob etwas wahr ist oder nicht. Und das Ergebnis sind ganz viele suchende und zweifelnde Menschen, die nicht mehr wissen, woran dass sie sind, wo es Halt gibt. Darum gehören suchende, zweifelnde Menschen zur Normalität. Es hat immer schon suchende Menschen und zweifelnde Menschen gegeben. Aber ich glaube, es ist ein Kennzeichen von unserer Zeit, dass es verstärkt Menschen gibt, die gehen unter, weil sie nicht wissen, woran sie noch sind. Und sie sind ständig am Zweifeln, am Verzweifeln, ständig am Suchen und an der Versuchung, weil sie nicht wissen, was Halt gibt. Und das gilt unabhängig davon, ob jemand christlich ist oder nicht. Und ich glaube, es ist unser Auftrag als Kirche, gerade so Menschen zu begegnen, die suchen und die zweifeln. Die Bibel würdigt Suchen als einen Weg, der dazu führt, Gott zu finden. Die Bibel sagt, wer sucht, wird finden. Gott lässt sich gern suchen und finden. Übrigens, Zweifeln gehört nicht nur zu diesen Menschen draußen. Zweifeln gehört auch zum Leben von Jesus-Nachfolger, wo die Jünger am Auferstandenen begegnet sind heißt, sie fielen vor ihm nieder und einige aber zweifelten. Vielleicht haben auch nicht alle Thomas geheißen. Die Beziehung zu Gott zeichnet sich nicht aus durch Zweifel im Kern, aber es gehört dazu, die Frage. Und Zweifel ist nicht ein Hinderungsgrund, Jesus zu begegnen. Übrigens hat Jesus alle Jünger ausgesendet, auch die zweifelt haben. Ich bin noch froh. Es gehört zur Aufgabe als Gemeinde, suchende, zweifelnde Menschen willkommen zu heißen. Das ist unser Auftrag. Mit ihnen einen Weg zu gehen, der über die Suche rausgeht, vielleicht zum Finden von Jesus. Und vom Unsichersein zur Gewissheit wird. Eine gute Möglichkeit ist Gastfreundschaft. Gäste bei sich zu haben. Suchende, zweifelnde Menschen. Dass wir unsere Häuser auftun, und ich meine das Gemeindehaus und ich meine die Privathäuser, auftun und die Menschen in unser Leben hineinschauen lassen, in unsere Stube, in unseren Alltag. Denken wir daran, wie Jesus immer wieder zu Gast war, nicht nur mit Zweifelnden, sondern mit Verrätern. Hat er den Tisch geteilt, hat mit ihnen gegessen. Gastfreundschaft fängt an, wo wir unser Herz, unser Leben, unseren Tisch teilen, auch mit Suchenden, mit Zweifelnden. Was wäre, wenn? Ich will euch am Floh ins Ohr setzen. Was wäre, wenn wir in den kommenden Sommermonaten, Juni, Juli, August, ihr könnt auch Juli, August, September nehmen, was wäre, wenn wir in den kommenden Sommermonaten würden sagen, wir wollen probieren, einmal im Monat mit jemandem Gastfreundschaft zu leben, wo wir sonst nicht einfach automatisch zusammen sind. Vielleicht mit Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Jetzt musst du nicht in Stress kommen und sagen, ich habe zuhause ein Genusch, ich kann niemanden einladen. Vielleicht heisst Gastfreundschaft, geh mit jemandem einmal im Monat einen Kaffee nehmen. Du kannst auch einen Orangensaft trinken. Oder komm einmal mit jemandem Sonntagabend mit Schneiders ins Pizza Babylon, wenn du nicht willst oder kannst kochen für jemanden. Was wäre, wenn wir uns ausstrecken und sagen, ich will probieren, einmal in einem ganzen Monat mit jemandem Kontakt zu pflegen, den ich sonst nicht würde. Ohne Stress, dass wir müssen gerade über den Glauben reden, sondern einfach eine normale Begegnung von Mensch zu Mensch. Was wäre? Und was wäre, wenn in dieser Begegnung innen etwas passiert an Verbindung und vielleicht auch ein Gespräch über das Leben und vielleicht über die Bibel und über den Glauben? Was wäre? Gib euch den Gedanken mal mit. Ich werde ihn wieder vorholen. Wir werden bei der nächsten Predigt in dieser Serie weiter darüber nachdenken. Ich schließe mit dem Bibelwort von Jesus. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen? Oder nackt und dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen. Ich bete. Jesus, danke für dein Wort, für die Herausforderung und für der Zuspruch, der drin ist.